Herzlich willkommen im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst München. Mein Name ist Sylvia Schoske. Ich bin die Direktorin dieses Hauses. Meine Mitarbeiterin Roxane Bicker, unsere Museumspädagogin, hat diese Führung entwickelt, die sich vor allem an sehbehinderte und blinde Besucher richtet. Sie wurde dabei von einer kleinen Gruppe von Blinden engagiert unterstützt, die mehrfach im Museum gewesen sind und einige der im Folgenden beschriebenen Statuen mit ihren Händen ertasten durften. Das können Sie nun zwar nicht direkt nachvollziehen, bitte also die Statuen nicht anfassen. Aber lassen Sie sich berichten, was dabei alles entdeckt wurde. Meine Aufgabe ist es dann gewesen, die ägyptologischen Hintergrundinformationen zu den Originalobjekten zusammenzustellen, und ich werde Sie nun auch auf Ihrem Rundgang durch das Museum begleiten.
Sie selbst brauchen nichts weiter zu tun, als den verschiedenen Regieanweisungen zu folgen und zuzuhören. Nach jeder Informationseinheit zu einem altägyptischen Objekt werden Sie Orientierungshilfen erhalten, sowie eine Beschreibung des Weges zum nächsten Stück, die auch die jeweiligen Distanzen exakt benennt. Wir haben alles genau ausgemessen. Sollten Sie doch einmal die Orientierung verlieren oder eine Pause machen wollen, wenden Sie sich bitte an unser Aufsichtspersonal, das gerne zur Hilfestellung bereit ist. Bitte starten Sie Ihren Rundgang durch das Museum, indem Sie sich mit dem Rücken zur Kasse stellen, wo Sie gerade Ihren Media Guide erhalten haben. Rechter Hand geht es zum Shop, den Schließfächern und den Toiletten. Gehen Sie nun 16 Meter geradeaus durch die Eingangshalle auf eine Glaswand mit Türen zu. Dort kommen Sie in die Ausstellungsräume. An der Glastüre steht eine Aufsicht, die Ihnen die Türe öffnet. Sobald Sie diese Türe passiert haben, stehen Sie oberhalb einer langgestreckten Halle, in die eine Treppe hinabführt. Dies ist der erste Raum der Dauerausstellung. Links und rechts der Treppe sind Handläufe angebracht, die dem Stufenverlauf folgen, jeweils eine lange und zwei kurze Stufen bilden einen Absatz. Insgesamt 13 dieser Absätze führen in die Ausstellung hinab. Auf der Kante der Stufen verläuft eine erhabene Orientierungsleiste, die sich gut mit den Füßen und einem blinden Stock ertasten lässt. Wenn Sie die Treppe hinabsteigen, geht es unter die Erde, denn der gesamte Ausstellungsbereich liegt unterirdisch im zweiten Untergeschoss des Gebäudes. Dennoch steigen Sie hinunter zum Licht. Denn links neben dem ersten Raum liegt ein zentraler, nach oben offener Lichthof, wie ein Atrium in einem römischen Haus. Es ist zwischen den ersten beiden hohen, hallenähnlichen Ausstellungsräumen angeordnet. Jeder von ihnen hat auf einer Seite raumhohe Fenster, die sich mit jeweils 17 dreieckigen Pfeilern abwechseln.
Die Architektur dieses ersten Bereiches mit seinen drei Räumen erinnert mit Mittelschiff, dem Atrium, und den beiden Seitenschiffen, den Ausstellungshallen, sowie den beiden Pfeilerstellungen an eine moderne Kathedrale. Auch die Atmosphäre dieser Räume hat sakralen Charakter. Dies ist kein Zufall. Der Architekt des Gebäudes, Peter Böhm, entstammt einer Architektenfamilie, und sowohl sein Vater Gottfried Böhm wie auch sein Großvater Dominik Böhm sind bekannt für ihre Kirchenbauten. Allen dreien ist gemeinsam, dass sie für ihre Bauten gern Beton verwenden bzw. verwendet haben. Dies gilt auch für das Museum, dessen Wände aus grauem Beton bestehen. Sie bieten einen harmonischen Hintergrund für die altägyptischen Objekte mit ihren unterschiedlichen Farben. Die weiteren in der Architektur des Gebäudes verwendeten Materialien sind Glas und Metall. Und dieselben Materialien haben die Designer und Ausstellungsgestalter der Münchner Firma Die Werft mit ihrem Chef Christian Reißle für die Ausstattung des Museums und die Präsentation der Originalobjekte aufgegriffen.
Die Räume haben eine Höhe von 6,30 Meter. Die Ausstellungsobjekte stehen teils frei, teils in hohen Vitrinen aus entspiegeltem Glas. Sie weisen alle dieselbe Höhe von 3 Metern auf, was zu einer einheitlichen, ruhigen Linie führt. Die Vitrinen und die freistehenden Sockel haben unten eine Art Krempe aus schwarzem Stahl, was ihnen eine gewisse Leichtigkeit verleiht. Im Inneren der einzelstehenden Vitrinen, die selten mehr als ein Objekt enthalten, stehen die Kunstwerke auf einem freistehenden Sockel, um ihnen genügend Platz zu gewähren. Im weiteren Verlauf des Rundgangs werden Sie auch an großformatigen Vitrinen vorbeikommen, die in die massiven Wände eingelassen sind. Sind Sie am Ende des Handlaufs angekommen, ist auch die Treppe zu Ende. Ab nun sind alle Räume auf einem Niveau. Bleiben Sie hier stehen. Am unteren Ende der Treppe beginnt eine erhabene Leitlinie aus Metall, die einmal durch die ganze Ausstellung führt. Sie ist in regelmäßigen Abständen unterbrochen, Pfeile zeigen den sehenden Besuchern die Richtung an. An dieser Leitlinie kann man sich in der gesamten Ausstellung orientieren. Sie führt den Besucher durch alle Räume, sodass er nichts versäumt und keinen Weg doppelt geht.
Nun werden Sie als erstes von einer zeitgenössischen Installation des italienischen Künstlers Maurizio Nanucci begrüßt. Unübersehbar und programmatisch steht hoch an der Wand des ersten Skulpturensaales in großen, weiß leuchtenden Neonbuchstaben »All Art has been contemporary«. Dieses Werk des 1939 in Florenz geborenen italienischen Künstlers formuliert die Tatsache, dass Kunst immer schon irgendwann einmal zeitgenössische Kunst gewesen ist, weist aber auch darauf hin, dass Kunstwerke diese ihre Aktualität bewahren, sodass sie auch heute wieder reaktualisiert werden können. Diese Installation wurde für genau diesen Ort geschaffen und schlägt den Bogen einerseits hinüber zum Lehnbachhaus, wo sich über dem Eingang zur Villa ebenfalls eine Neonschrift von Maurizio Nanucci befindet, mit den Worten »You can imagine the opposite«, andererseits aber auch hinüber zur Pinakothek der Moderne. Das Museum ägyptischer Kunst befindet sich etwa in der Mitte der Diagonale zwischen diesen beiden Häusern, verknüpft diese miteinander und liegt damit genau in der Mitte des Münchner Kunstareals.
Gehen Sie nun weiter und folgen Sie der Leitlinie, bis sie nach knapp 5 Metern nach links abknickt. Bleiben Sie dort stehen. Vor Ihnen steht nun eine mit 1,60 Meter Höhe nahezu lebensgroße Figur des ägyptischen Gottes Horus. Es handelt sich um eine sogenannte Standschreitfigur aus einem dunklen Hartgestein, den die Geologen als Granodiorit bezeichnen. Sie stammt höchstwahrscheinlich aus dem Totentempel von Amenophis III. Aus der Zeit des Neuen Reiches und ist um 1360 vor Christus entstanden. Die Statue war in 4 Teile zerbrochen. Dies kann man an den Bruchkanten in Höhe der Knöchel, an der Hüfte und an der Brust ertasten. Horus steht ganz aufrecht und hat große Füße mit sehr langen Zehen. Sein linkes Bein ist vorgestellt. Die Arme sind gerade und eng an seinen Körperseiten angelegt. In der linken seiner manikürt wirkenden Hände trägt er das Anch-Zeichen, wie eine vornehme Dame ihr Handtäschchen. Das Anch-Zeichen sieht aus wie ein Kreuz mit Henkel. Es ist das altägyptische Schriftzeichen für Leben und weist darauf hin, dass die Götter den Menschen das Leben schenken. Horus wirkt sehr elegant. Er ist schlank und sein Oberkörper zeigt mit seinen weichen Formen, den kleinen Brustansätzen und einem sanften Bäuchlein fast weibliche Formen. Bekleidet ist er mit einem kurzen, plissierten Rock oder Schurz, wie die Ägyptologen dieses Kleidungsstück nennen, der von einer Gürtelschnalle unter einem kreisrunden Bauchnabel zusammengehalten wird. Der menschliche Körper des Gottes trägt einen Falkenkopf, der nahezu ohne Hals auf dem Oberkörper aufsitzt. Beim Tasten fühlt man, wie ein plastisch gearbeiteter Halskragen, eine Art Collier über der Brust, übergangslos in den Vogelkopf übergeht. Er wird eingerahmt von einer Perücke, deren Haare in 2 dicken Strähnen bis auf die Brust herabhängen. Sie sind durch senkrechte Rillen gegliedert. Im Verhältnis zum Körper ist der Kopf eher klein.
Am hinteren Teil der Figur kann man eine typische Eigenschaft altägyptischer Statuen ertasten. Horus steht mit dem Rücken an einem Pfeiler. Auch der Raum zwischen seinen Beinen und zwischen Armen und Körper ist gefüllt. Das wirkt beim Tasten zunächst etwas verwirrend, führte aber zu einer größeren Geschlossenheit und auch Stabilität der Figur. Unter seinen Füßen bildet eine längsrechteckige Platte die Basis der Statue. Rückenpfeiler und Basis bilden gewissermaßen das Gerüst einer altägyptischen Rundplastik und sind charakteristisch für Figuren aus Stein. Dieser Statuentypus wird als Standschreitfigur bezeichnet und zählt zu den wichtigsten Formen der altägyptischen Skulptur. Ihre Haltung hat niemand besser beschrieben als Thomas Mann in seinem Roman »Josef und seine Brüder«, wo es heißt: »Auf beiden Sohlen ging er, im Gehen stehend und gehend im Stehen.«
Übrigens, diese Statue war das erste ägyptische Kunstwerk, das der spätere König Ludwig I. noch in seiner Zeit als Kronprinz für seine im Entstehen begriffene Glyptothek am Königsplatz erwerben ließ. Sie kam bereits vor über 200 Jahren, 1817, nach München und fand ihre Aufstellung im ägyptischen Saal der Glyptothek, der seiner Sammlung griechischer und römischer Plastik vorangestellt war.
Damit ist Ludwig I. gewissermaßen der Gründungsvater des Museums, das sich in seiner Tradition als Kunstmuseum versteht, was in seinem durchaus programmatisch zu verstehenden Namen Museum ägyptischer Kunst zum Ausdruck gebracht wird. Es ist das einzige ägyptische Museum weltweit, das nicht nur Kunstwerke ausstellt, sondern die Kunst als solche thematisiert. Dies gilt vor allem für diesen ersten Raum, der sich dem Thema Kunst und Form widmet.
Doch nun geht es weiter. folgen sie wieder der Leitlinie im Boden. Nach 5 Metern knickt sie nach links ab. Nach weiteren 7 Metern bleiben sie dann stehen.
Zu ihrer Linken befindet sich nun die Statue eines Mannes namens Baek En-Chons. Sie ist aus hellem, harten Kalkstein und knapp 1,40 Meter hoch. Dennoch ist sie leicht überlebensgroß, denn Baek En-Chons sitzt gelassen mit angezogenen Beinen auf einer kleinen Stufe, die Arme hat er über den Knien verschränkt. Sein Körper ist fast unsichtbar, es wirkt, als ob er von einem eng anliegenden Mantel verhüllt und so nur als ein Würfel wahrzunehmen ist. Nur die Hände und der Kopf ragen aus diesem Block hervor. Daher werden solche Statuen auch als Würfelstatue bezeichnet.
Baek En-Chons war Hoherpriester des Amun zur Zeit Ramses II. Um 1220 vor Christus und damit gewissermaßen der Papst seiner Epoche. Vorder- und Rückseite der Figur sowie der Sockel sind mit Hieroglyphen in versenktem Relief versehen. Auf der Rückseite steht eine der berühmtesten biografischen Inschriften aus dem alten Ägypten. Sie schildert seinen Werdegang vom Stallburschen zum höchsten Priesteramt. Hören Sie einen Ausschnitt aus diesem Text.
Ich bin einer, der die Wahrheit bezeugt, ein Wohlgefälliger seines Herrn, der den Ratschluss seines Gottes ehrt. O all ihr Menschen, ich lasse euch wissen, was meine Leistung gewesen ist, als ich auf Erden weilte, in jedem Amt, das ich ausgeübt habe, seit meiner Geburt.
Gehen Sie nun vorsichtig weiter entlang der Leitlinie. Nach 15,5 Metern ist der Abstand zwischen Leitlinie und der rechten Vitrine sehr klein. Nach weiteren 3 Metern bleiben Sie stehen. Links von ihnen befindet sich nun eine Reihe von 8 Sockeln mit Köpfen altägyptischer Könige, Priester und hoher Beamter. Das erste Paar zeigt 2-mal denselben Pharao, Sesostris III., einer der bedeutendsten Herrscher des Mittleren Reiches. Der linke Kopf aus dunklem Granit zeigt ihn mit jugendlichen Zügen. Er entstand um 1870 vor Christus und ist rund 18 Zentimeter hoch. Der rechts daneben stehende Kopf aus hellem Quarzit zeigt ihn deutlich gealtert. Er ist etwa 20 Jahre später entstanden und weist eine Höhe von 23 Zentimetern auf.
Den königlichen Stand von Sesostris kann man an seiner Kopfbedeckung erkennen. Er trägt das Königskopftuch mit einer aufgerichteten Kobra, der Uräus-Schlange, über der Stirn. Sie ist eine Schutzgottheit und vernichtet die Feinde Pharaos. Beim rechten Kopf lässt sich dies aufgrund der Beschädigungen nicht mehr so gut erkennen. Am linken Kopf kann man jedoch die Schlange noch gut erfühlen, auch wenn sie teilweise abgebrochen ist. Sie liegt auf der vorderen Hälfte des Kopfes auf und hat sich ursprünglich über der Stirn aufgerichtet.
Am Hinterkopf des Königs kann man ertasten, dass das Kopftuch in einem Zopf ausläuft. Dieser hängt aber nicht gerade den Rücken hinab, sondern steht nahezu senkrecht nach hinten ab. Daraus lässt sich schließen, dass hier ein Sphinx dargestellt ist. Ein Mischwesen mit Löwenkörper und Menschenkopf, eine mögliche Erscheinungsform des ägyptischen Königs. Der Zopf lag ursprünglich auf dem Rücken des liegenden Löwenkörpers. Das Königskopftuch ist insgesamt dreigeteilt. Der hintere Teil hängt bzw. liegt über dem Rücken und die beiden vorderen Teile über Schultern und Brust. So verdeckt es den Übergang von Kopf zum Rumpf. Man spürt keinen Hals und kaschiert somit den anatomisch schwierigen Übergang von Tierleib zu Menschenkopf. Unter dem Tuch schauen die Ohren hervor. Sie sind markant geschwungen und im Vergleich zur Nase ziemlich groß, allerdings mit winzigen Ohrläppchen. Ebenfalls bemerkenswert am linken Kopf ist der Kinnbart, der zwar beschädigt ist, aber ein interessantes Detail zeigt. Zwei Bänder führen vom Bart aus über die Wangen und sind an den Ohren festgemacht. Es ist also kein echter, sondern ein künstlicher Bart, der zum Ornat des Königs gehörte und bei bestimmten Ritualen umgebunden wurde.